Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir an euch alle. Es ist schön, euch hier zu sehen. Es ist auch schön, dass der Herr mir Gnade schenkt und ich hier diesen Dienst heute bei euch tun darf. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt von mir im März. Da ging es um Römer 12, Vers 1, um die völlige Hingabe an Gott. Wir sollten also unsere Leiber verleugnen, uns selbst verleugnen, unseren Leib, unser ganzes Ich dem Herrn zur Verfügung stellen, uns ihm vollkommen hingeben. Und das ist eine wirklich große Aufgabe. Das haben auch ganz viele Gespräche nach meiner Predigt mir bestätigt. Da gab es doch Redebedarf. Doch wenn ich jetzt mir die Frage stelle, was soll ich denn dann ganz konkret persönlich tun, wenn ich mich Gott vollkommen hingeben möchte, dann ist eines ganz sicherlich klar und wichtig: nach unserer Bekehrung sollst du nicht so bleiben, wie du bist. Ich soll nicht so bleiben, wie ich bin. Und warum? Ich will das mal so erklären. Meine Frau und ich sind jetzt seit 47, das wäre ein bisschen viel, seit 47 Jahren verheiratet, auch das ist schon lange Zeit, ja. Und in dieser Zeit kennt sie mich wohl ziemlich genau, oder sie lächelt mal vielsagend, ja. Sie kennt nicht nur meine Sonnenseiten, sondern auch die Dinge, die nicht so gelungen und vielleicht auch nicht so vorzeigbar sind. Aber wie ist denn das mit Gott? Gott, er kennt dich doch auch durch und durch und deshalb wird er niemals zu dir sagen, bleib so, wie du bist. Versteht das aber richtig? Gott sagt zu dir, du bist mein Kind. Ich habe dich angenommen, so wie du bist. Und du kannst auch gar nichts tun, damit ich dich mehr oder weniger liebe. Aber weil ich dich so sehr liebe, möchte ich dich auch verändern. Gott will dich also verändern. Die Bibel nennt das Heiligung. Diese ganz persönliche Heiligung soll nun heute Morgen das Thema sein und damit die Fortsetzung meiner letzten Predigt im März. Mit diesen beiden Hinweisen auf Hingabe und Heiligung wird in der Bibel quasi, werden da zwei Leitplanken eingezogen für ein Leben, das Gott gefällt. Wir lesen dazu noch einmal den Text der letzten Predigt, Römer 12, Vers 1. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Damit der Herr Jesus also in all unseren Lebensbereichen regieren kann, sollen wir uns ihm vollkommen hingeben. Nimm mich, Herr, mach mit mir, was du willst, ich gehe mit. Das ist also die große Herausforderung, zu sagen, mach, Herr, mit mir, was du willst. Ja, aber was will Gott? Ich denke, er will dich verändern. Genauer gesagt, er will dich heiligen. Heiligung, das ist also ein Hinwachsen zum Herrn. So heißt es auch in Epheser 4, Vers 15, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Und dieser Prozess der Heiligung, der beginnt mit unserer Bekehrung und endet letztlich damit, dass unser Denken und unser Verhalten und letztlich auch unser Charakter verändert werden soll. Dein Leben als Christ soll also immer weniger der Welt und immer mehr dem Willen Gottes entsprechen. Und diesen Prozess der Heiligung, der wird uns in unserem heutigen Text ganz eindeutig oder eindrücklich beschrieben. Wir lesen dazu Römer 12, Vers 2. Und da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist ein sehr eindrucksvoller Vers und den wollen wir uns heute Morgen einmal genauer anschauen. Und damit wir uns da leichter tun, möchte ich ihn in drei Abschnitte, in drei Aussagen aufteilen. Also lasst ihn aufgeschlagen. wir kommen da immer wieder darauf zurück. Die erste Aussage lautet also, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Habt ihr es bemerkt, dieser Vers beginnt mit dem Wort und. Dieses und ist nicht die Verbindung zu meiner letzten Predigt, sondern dieses und zeigt uns, dass der Römerbrief hier mit dem praktischen Teil beginnt. Vielleicht erinnern wir uns noch, in den ersten 11 Kapiteln des Römerbriefs wird uns das Evangelium genauestens erklärt. Diese 11 Kapitel beschreiben ganz ausführlich die Liebe Gottes und die Gnade der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus am Kreuz. Und damit wird dieser Brief zu etwas ganz, ganz Besonderem. Denn weil er das Evangelium uns in seiner ganzen Vollkommenheit ausbreitet, zerstört er wie kein anderer Brief jede menschliche Weisheit und hebt damit den Herrn Jesus ganz besonders empor. Und jetzt ab Kapitel 12 bis 16 geht es nun darum, wie das Leben eines Christen aussehen soll. Nach der ersten Ermahnung zur Hingabe im Vers 1 forderte er uns nun zur persönlichen Heiligung auf im Vers 2. Doch was gehört denn nun zu meiner persönlichen Heiligung? Den ersten Punkt haben wir schon gehört, passt dich der Welt nicht an. Mit dieser Welt meinte Paulus die gottlose Welt, in der die Römer Christen leben mussten. Sie hatten ein neues Leben, waren innerlich erneuert worden, aber sie lebten immer noch in Rom inmitten einer heidnischen Umgebung und sie waren als Christen in der Minderheit. Irgendwie erinnert es doch an heute. Die Menschen wissen zwar von Gott, aber sie wollen keinen Gott über sich haben. Der Mensch möchte lieber selbst Gott sein. Ich finde, das wird in Johannes 2, Vers 16 wunderbar zusammengefasst. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierden des Fleisches, die Begierden der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Der Mensch strebt also danach, etwas sein zu wollen, etwas haben zu wollen, etwas genießen zu wollen. Genau das ist es, was den natürlichen Menschen antreibt. Es geht um Macht, es geht um Geld und letztlich um Sex. Und genau das klammert Gott aber vollkommen aus, wenn er sagt, pass dich der Welt nicht an. Weil aber der Fürst dieser Welt die Menschen mit ihren Begierden lockt, wollen sie ihre Wünsche lieber ohne Gott erfüllen. Und das Ergebnis sehen wir überall. Die Welt ist leer, sie ist hohl und die Herzen bleiben unbefriedigt. Sie wollen immer mehr und mehr und damit ist das eine Welt ohne Ziel. Aber schauen wir doch jetzt einmal auf uns Christen. Wie soll denn unser Leben mitten in dieser Welt aussehen? Dazu interessiert zunächst einmal, was Paulus hier nicht sagt. Paulus ruft die Christen nämlich nicht aus der Welt heraus. Ganz offensichtlich geht es ihm nicht darum, dass Christen jeden Kontakt zu dieser Welt meiden sollten. Ich bin überzeugt, das funktioniert auch gar nicht. Sonst müssten wir diese Welt ja verlassen. Und wie sollten wir dann den Menschen das Evangelium weitergeben ohne Kontakt zu ihnen? Wie sollten wir ein Licht in dieser Welt sein? Es geht also nicht darum, dass wir aus dieser Welt fliehen sollen, sondern wir sollen in ihr arbeiten und ehrbar sein gegenüber den Ungläubigen. Und genau das macht den Unterschied. Wir sind also in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und in diesem Spannungsfeld leben wir alle, auch wir heute. Und in diesem Spannungsfeld leben auch unsere Kinder. Sie wollen dem Herrn Jesus nachfolgen, so wie sie es zu Hause und hier in der Sonntagsschule gelernt haben. Aber sie werden mit der Welt konfrontiert. Wir dürften das bei unseren Enkelkindern miterleben. Sie wussten aus der Kinderbibel, aus Gesprächen mit uns, aus der mancher guten Nachtgeschichte, dass der Herr Jesus uns als seine Schafe behütet und versorgt, dass wir seine Schafe sind in seinen Händen. Aber dann in der Schulzeit hieß es plötzlich, ja super, ich bin ein Schaf, sage ich vielleicht mäh? Ja, Wer also von den Klassenkameraden ausgelacht wird, der braucht viel Mut, um dagegen zu halten. Und später hören Sie diese Predigt der Welt nicht nur im Pausenhof, sondern auch im Klassenzimmer, in den Lehrsälen der Universität, überall, und die Welt predigt laut. Und ich denke, da sind wir alle hier gefordert, unsere Kinder zu unterstützen und ihnen beizustehen. In den Familien sind es oft die Mütter, die da ganz große Verantwortung übernehmen. Und hier in der Gemeinde haben wir die Sonntagsschule, haben Jugendarbeit und den Kreis junger Erwachsene, ganz viele tolle Dinge. Und ich denke, da möchte ich an dieser Stelle all denen, die da so wertvolle Dienste für die jungen Menschen übernehmen, ganz herzlich Danke sagen und ihnen auch weiterhin den Mut machen, das weiterzutun. Und hier in der Versammlung sind wir alle letztlich gefordert, und wenn auch nur als ein gutes Beispiel. Letztlich leben wir alle in dieser Zerrissenheit. Wir sind in dieser Welt, haben einen Auftrag für die Welt, aber sind nicht von dieser Welt. Und genau hier kommt Heiligung ins Spiel. Paulus sagt nämlich zuallererst, seid nicht gleichförmig mit dieser Welt. Da muss es also einen Unterschied geben. Wir dürfen nicht zum Freund der Welt werden und uns auch nicht von ihr verführen oder prägen lassen oder gar mitreißen lassen. Denn es gilt, die Welt und Christus, die kann man nicht miteinander verbinden. Das gilt auch und das gilt gerade für unser Denken. Vor 4 Wochen haben wir bei uns im Hauskreis Jakobus 4, Vers 4 gelesen. Entschuldigung. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Feind der Welt sein, wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wer sich also nach den Dingen der Welt sehnt, kann nicht zum Freund Gottes werden. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn es uns gelingt, uns nicht von dieser Welt vereinnahmen, uns nicht von ihr prägen zu lassen, dann ist das ein Stück Heiligung, dann ist das der Wille Gottes. Und noch eins, lass uns diese Warnung auch wirklich ernst nehmen, denn die Welt, sie predigt laut. Ganz deutlich sehen wir das am Beispiel von Demas. In 2. Timotheus 4, Vers 10 sagt nämlich Paulus, Demas hat mich verlassen, weil er die Welt lieb gewonnen hat. Verstehen wir, Demas war ein enger Mitarbeiter von Paulus und er kannte ganz sicherlich die Lehre, die richtige Lehre. Aber dennoch hat er sein Herz ein Stück weit der Welt wieder geöffnet. Und da sind wir wieder bei Jakobus 4, Vers 4. Dort werden nämlich diejenigen, die sich von der Gnade Gottes abwenden, und die Welt lieb gewinnen, als Ehebrecher bezeichnet. Sie verlassen ihren Verlobten, Jesus Christus, und wenden sich einem anderen zu. Und damit wir nicht verloren gehen, lautet die Ermahnung in 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was die Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist also eine ganz ernste Ermahnung. Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Aber das scheint ein ganz grundsätzliches Problem von uns Menschen zu sein. Das ist irgendwie in unseren Erbanlagen, in unserer DNA. Die Bibel sagt das ganz anders. Sie sagt, das ist unser Fleisch. Das Fleisch ist also unsere Antenne für die Dinge der Welt. Wir haben also eine gute Antenne, um die Predigt der Welt zu empfangen. Und da gibt es heute doch noch ganz viel andere Möglichkeiten wie damals bei Paulus. Die Welt predigt heute fast ungehindert im weltweiten Netz. Sie predigt über soziale Medien, über Facebook, über Twitter, TikTok und Netflix und wie das alles heißt, keine Ahnung. Das wüssten die Jungen sicher besser. Und die Welt predigt überall. Sie predigt laut und unaufhörlich. Und was predigt diese Welt? Verwirkliche dich selbst. Du kannst alles erreichen, was du nur willst. Mach schnell viel Geld, werde frei und unabhängig. Liebe dich selbst und tu nur das, was dir gut tut. und meide Menschen, die dir Kraft kosten, die Hilfe nötig haben. Und dann ganz wichtig, sei wirklich absolut tolerant. Du musst wirklich alles für gut heißen, was der andere tut. Und wer das nicht toleriert und gar Sünde beim Namen nennt, der wird ganz schnell ins Abseits gestellt und attackiert. Der Zeitgeist bestimmt das Denken der Welt. Und damit sich auch jeder von diesem Zeitgeist mitreißen lässt, predigt die Welt einfach überall. Die Erwachsenen hören sie, unsere Kinder und Jugendliche hören sie, wir, die Senioren, hören sie. Wir alle hören die Predigt dieser Welt. Und genau darum hebt Paulus nun den Finger und sagt, lasst euch nicht in das Denkschema dieser Welt hineinpressen. Aber was kann ich denn nun praktisch tun, um nicht gleichförmig mit dieser Welt zu sein? Seht mal, das, was uns hier richtig helfen kann, ist das Vorbild von Paulus. Ganz sicher hatte er auch eine Antenne für die Dinge dieser Welt. Auch er war ein Mann aus Fleisch und Blut und er hat ganz sicherlich auch versagt. Auch er war in den Großstädten unterwegs, in Athen, in Thessalonik, in Rom. Er war also mittendrin. Aber wie hat er es geschafft, sich nicht verformen zu lassen? Die Lösung, die finden wir in Galater 6, Vers 14. Hier sagt Paulus, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Lösung für dieses Problem ist also die Freude am Evangelium, ist die Freude an unserem Herrn Jesus Christus. Verstehst du, was das bedeutet? Je kostbarer der Herr Jesus also für dich ganz persönlich ist, desto unattraktiver wird die Welt für dich. Je mehr ich den Herrn liebe, umso weniger interessiert mich die Predigt dieser Welt. Wenn ich in Christus bin, dann ist Christus in mir, das haben wir heute auch schon gesungen, dann ist die Fülle Gottes in mir und ich habe alles, was ich brauche. Wenn du das erkennst, dass du mit allen geistlichen Segnungen reichlich beschenkt und gesegnet bist, dann willst du dich nicht mehr mit anderen Dingen füllen. Warum? Weil du voll bist mit Jesus. Der Schlüssel für deine Heiligung ist also das Kreuz. Das Kreuz zeigt dir die Liebe Gottes und unter dem Kreuz kann auch ich mich selbst verleugnen und von ganzem Herzen sagen, ja, du Herr bist alles, was ich habe. Du Herr bist alles, was ich brauche. Mein Becher ist voll. Ich brauche die Welt nicht. Wir merken uns also, wenn wir den Wert des Evangeliums immer mehr erkennen und schätzen lernen und wenn uns das Wort dann auch immer wichtiger wird als die Welt, dann ist auch das ein Stück Heiligung. Aber schauen wir jetzt doch auf die zweite Aussage in unserem heutigen Bibeltext, Vers 2, Römer 12, Vers 2. Zunächst hieß es also, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und jetzt geht's weiter, sondern werdet verwandelt. Und wie diese Verwandlung funktioniert, steht auch in diesem Text. Dort heißt es, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Zum einen soll ich also passiv sein, mich in der Welt zurückhalten, und zum anderen soll ich aber auch aktiv sein. Ich soll mein Denken aktiv angehen und nicht auf der Bremse stehen. Aber fragst du dich jetzt nicht, was mache ich denn? Wie mache ich denn das, mich durch mein Denken aktiv verändern lassen? Wie kann ich aktiv und zugleich passiv sein? Das hört sich ziemlich kompliziert an. Um das besser zu verstehen, möchte ich jetzt gemeinsam mit euch diese zweite Aussage genauer untersuchen. Diese Aussage lautete, und werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit wir das besser verstehen, will ich einmal 5 Gedanken aufgreifen, die uns das etwas erklären sollen. Der erste Gedanke, Paulus zeigt uns, dass Heiligung absolut notwendig ist. Denn er schreibt, werdet verwandelt. Das bedeutet, Gott will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Schließlich kennt er dich ja durch und durch. Und deshalb muss Veränderung geschehen. Stell dir das mal bildhaft vor. Als Jesus für dich gestorben ist, da sah er dich als Sünder und du warst für ihn völlig unbrauchbar. Er sah nicht ein einziges Stück an dir, das gut genug für ihn wäre. Und trotzdem sagt Jesus, ich kaufe dich. Das zeigt, wir mussten nicht das besser werden, damit er uns annimmt, sondern der Jesus kauft dich frei, weil er gütig ist. Er erlöst dich, weil er dich liebt, so wie du bist. Du, ich, wir alle waren elende Sünder, die seine Gnade bitterlich nötig hatten. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das wissen wir aus Römer 3, Vers 10. Der Herr hat uns also vergeben und er hält uns nun liebevoll in seinen Armen. Und dennoch sind wir elende Sünder. Und genau deshalb ist es für Gott auch überhaupt keine Option, dass du so bleibst, wie du bist. Damit wir uns alle seinem Wesen anpassen, beginnt Gott damit, uns zu verändern. Das ist also der erste Gedanke. Veränderung ist notwendig. Der zweite Gedanke lautet, wir werden verwandelt. Das bedeutet, nicht ich soll mich verwandeln, sondern ich werde verwandelt. Und wer macht das? Wer verändert mich? Die Antwort ist klar, das ist Gott, der hier handelt. Nur er kann Herzen verändern. Du schaffst das nicht. Und das ist letztlich aber auch die gute Nachricht. Du musst es nicht selbst machen. In 1. Thessaloniker 5, Vers 23 lesen wir, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Gott ist es also, der Heiligung bewirkt. Aber, und das ist nun der dritte Gedanke, Veränderung braucht auch etwas von mir. Veränderung braucht unser Einverständnis. Wenn hier steht, werdet verwandelt, dann ist das wie ein Auftrag, lasst euch verändern. Gott bewirkt die Veränderung und wir müssen sie zulassen. Wir müssen wollen, dass Gott uns verändert. Und der vierte Gedanke dann, Veränderung hört nicht auf, Veränderung braucht Zeit. Und das ist ganz anders wie bei der Erlösung. Vergebung, sie geschieht in einem Augenblick. Der Freispruch durch Gott geschieht sofort, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dagegen ist die Heiligung ein lebenslanger Prozess, in dem dich Gott Stück für Stück verändern möchte. Und ganz wichtig, in diesem Prozess kannst du Gott immer wieder auch ganz, ganz hautnah erleben. Achte doch einmal darauf, wie kreativ, wie fürsorglich Gott mit dir und an dir arbeitet. Gott ist so sehr um dich bemüht, dass er alles in deinem Leben dazu verwendet, um dich zu verändern. Und da gehören natürlich auch Leid und Not dazu. Paulus sagt in Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten sind. Leid und Not, das ist mir erst wieder bewusst geworden, Leid und Not sind die beste Gelegenheit, um Gott von Herzen Danke zu sagen. Wenn Gott also an und mit uns arbeitet, dann hilft er uns so zu werden, wie er ist. Und daher kann ich sagen, ich bin zwar noch nicht da, wo ich hin möchte, aber ich bin auch nicht mehr das, was ich einmal war. Entschuldigung. Und schließlich kommen wir zum fünften und wohl dem wichtigsten dieser fünf Punkte. Der lautet, Veränderung geschieht von innen nach außen. Und auch das zeigt uns unser heutiger Text. Paulus sagt hier, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. begreifen wir, die Veränderung geschieht durch unsere Gedanken. Das ist es wohl, was Paulus auch dir und mir, uns allen heute Morgen mitgeben möchte. Er sagt, lass dir von Gott dein Denken verändern. Und warum sind die Gedanken so wichtig? Wir alle wissen doch, unsere Handlungen entspringen aus unserem Denken. Und wenn wir dann bestimmte Handlungen aus Freude, aus Liebe zum Herrn immer wieder tun, dann wird daraus im Laufe der Zeit eine Gewohnheit und aus unseren Gewohnheiten wird irgendwann unser Charakter. Begreifen wir also, Heiligung hat das Ziel, unseren Charakter zu verändern und das beginnt nun mal mit unserem Denken. Wir merken uns also zwei Dinge. Heiligung fängt mit unserem Denken an und Heiligung braucht Zeit. Veränderung braucht Zeit. Ich will das an meinem persönlichen Beispiel einmal etwas deutlicher machen. Ich war 48 Jahre alt, als ich mich bekehrt hatte. Da waren aber vorher 48 Jahre, in denen Gott in meinem Leben kaum eine Rolle gespielt hat. Da gab es keine Bibel, da gab es auch leider keine Großeltern, die mir von Gott erzählt hätten. Da gab es nur eine oberflächliche Religiosität. Und jetzt komme ich zum Glauben an Jesus Christus. Ich verstehe das Evangelium und bin eine neue Kreatur. Aber da ist immer noch ein riesiger Berg von Gedanken ohne Gott. Da sind jede Menge Erlebnisse und Gewohnheiten aus dieser Welt. Da ist ein Meer von Dingen, die noch aufgeräumt werden müssen. Ich denke, da könnt ihr nachempfinden, dass ich da Zeit brauchte. Und dass ich da anfangs mich auch oft sehr überfordert gefühlt habe. Was mich tröstet, ist die Situation bei den Korinthern. Denen ist es wohl ganz ähnlich gegangen. Denn in Korinth, da ist die erste Generation von Christen zum Glauben gekommen. Auch sie waren, ähnlich wie ich, nun reingewaschen, gerechtfertigt. Und dann sagt Paulus zu dieser Gemeinde in Kapitel 6, dass die Männer nicht mehr zu den Prostituierten gehen sollten. Sie waren bekehrt, sie waren wiedergeboren und dennoch weiter in ihren alten Lüsten. Zugegeben ein krasses Beispiel, aber dieses Beispiel zeigt uns die Prägung von uns Menschen als Sünder. Aber dieses Beispiel zeigt uns auch das Denken dieser Menschen aus dem Alten Testament. Sie dachten nämlich, was mit dem Leib passiert, ist völlig egal. Für Gott ist nur der Geist wichtig. Das konnte Paulus natürlich so nicht akzeptieren und auch nicht stehen lassen. Interessant ist aber nur, wie er darauf reagiert. Er sagt nämlich nicht nur, hört auf damit, sondern er erklärt ihnen auch, warum. Sie sollten den Grund erkennen. Er sagt, ihr denkt falsch über euren Körper. Schaut euren Körper doch einmal an. Er besteht aus den Gliedern Christi. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Euer Körper ist wichtig für Gott. Mit eurem Körper sollt ihr Gott verherrlichen. So heißt es doch auch in unserem Text. Gebt eure Leiber hin als ein Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Er sagt zu ihnen, ihr müsst umdenken, flieht vor der Unzucht, denn wer Unzucht verübt, sündigt und verunreinigt seinen Leib. Das sagt uns auch 1. Korinther 6, Vers 18, wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Im Kapitel 7 dann sagt Paulus weiter, wie das in der Ehe aussehen soll. Sexualität hat nur seinen Platz in der Ehe und man sorgt in dieser Gemeinschaft auch füreinander. Wir sehen also, Paulus verbietet nicht nur, sondern erklärt ihnen das Warum und er möchte damit ihr Denken verändern. Auch unser Denken muss sich verändern, damit sich unser Verhalten und letztlich auch unser Charakter verändern lässt. darf ich jetzt fragen, wo brauchst du Veränderung in deinem Leben, in deinem Denken? Wo brauchst du Veränderung, weil du vielleicht falsch geprägt bist? Vielleicht ist es dein Gottesbild, das korrigiert werden muss. Vielleicht ist es auch deine Denkweise über Sexualität. Frag dich doch einmal selbst, wie denkst du über deine Rolle als Mann oder Vater? Wie denkst du über deine Rolle als Ehefrau oder Mutter? Oder brauchst du vielleicht Veränderung in Bezug auf deine Finanzen? Hast du wirklich Gottes Gedanken in allem, was du tust? Wenn Paulus hier sagt, lasst euch in eurem Denken verändern, dann soll sich unser Denken so sehr verändern, dass wir damit beginnen, Gottes Gedanken nachzudenken. Und das ist die alles entscheidende Frage. Wie soll denn das gehen, dass wir Gedanken von Gott nachdenken? Dazu sagt die Bibel, es wird geheiligt durch das Wort Gottes. So einfach. Du musst dich mit Gottes Gedanken füllen lassen. In der Praxis beginnt das, dass du möglichst heute noch ins Gebet gehst und sagst, Herr, zeige mir doch bitte die Baustellen in meinem Leben, wo es noch Veränderung bedarf. Zeig mir die dunklen Flecken in meinem Leben, die ich noch aufräumen soll. Herr, verändere du doch bitte mein Denken, denn ich brauche dich und deine Hilfe doch so sehr. Ja, Veränderung braucht ganz dringend Gebet, den ständigen Kontakt, das ständige Gespräch mit Gott. Aber das ist natürlich nicht alles. Es ist auch total wichtig, dass du dich ständig dem Wort Gottes aussetzt. Warum? Wir haben schon gehört, du hast täglich die Predigt dieser Welt auf den Ohren und vor den Augen. Und daher brauchst du Gottes Wort als Ausgleich, als Korrektiv. Dazu sagt Johannes in Kapitel 7, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wahrheit hilft dir dann, all das aufzugeben, was dich mit der Welt verbindet, was deine Beziehung zum Herrn behindert. Wer so nicht ständig im Wort liest, der wird, so hart es auch klingen mag, auch keine Fortschritte bei der Heiligung machen. Oder anders gesagt, wenn du über Gottes Wort nachdenkst und nachsinnst, Tag und Nacht, dann bist auch du wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter welken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Diese wunderbare Prophezeiung haben wir im Psalm 1, Vers 3, ich denke, das wisst ihr alle. Das zeigt uns, es ist Gottes Wort, das uns versorgt. Es ist die Wahrheit Gottes, die aus uns einen prächtigen Baum macht, der Früchte trägt und dem alles gelingt. Aber auch das genügt immer noch nicht. Um unser Denken wirklich zu verändern, müssen wir natürlich auch immer wieder Buße tun. Buße bedeutet Sinneswandel und Buße verändert unser Denken. Und dann ist natürlich auch die Gemeinschaft untereinander unter uns Christen wichtig. Wir können uns gegenseitig dabei helfen, in der Heiligung zu wachsen. Und natürlich gehören auch bibeltreue Predigten dazu. Füll dich einfach täglich mit dem Wort Gottes, lies beispielsweise christliche Bücher. Nimm einfach alles, was hilft, um dein Denken zu erfrischen und zu erneuern. Tu einfach alles, um deine Gedanken auf den Herrn auszurichten. Nur dann wird er dich auch aktiv verändern. Das waren also nun diese fünf Gedanken, die uns helfen sollten zu verstehen, wie Veränderung funktioniert. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text, zum dritten Abschnitt. Paulus sagt also in Römer 12, Vers 2 zunächst, passt euch nicht diesen Weltlauf an. Zweitens sagt er dann, lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eurer Gedanken, eures Sinnes. Und jetzt im dritten Abschnitt beschreibt er uns das Ziel, wo das hingehen soll. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Persönliche Heiligung bedeutet also, lebe im Willen Gottes. Das ist also das Ergebnis, das Resultat. Durch dein verändertes Denken kannst du nämlich erkennen, was Gottes Wille für dich ganz persönlich ist. Ist das nicht genial? Bestimmt hast du auch schon mal den Herrn gefragt, Herr, was ist denn nun dein Wille für mein Leben? Besonders toll wäre es da, wenn Gott uns einen Traum schicken würde, indem er uns einfach alles erklärt oder einen Brief vom Himmel fallen lässt. Ja. Aber damit hätten wir doch wieder nur neue Informationen. Gott möchte aber, dass wir neu denken. Und das gelingt, indem wir sein Denken mehr und mehr verstehen. Je mehr du also verstehst, was Gott denkt, desto mehr verstehst du auch, was er will, was der Wille für dein Leben ist. Und genau dahin will Gott uns alle bringen. Wir sollen verstehen, was gut ist. Und was ist gut? Um das zu erkennen, brauchen wir eben unser verändertes Denken. Denn so erkennen wir, was Gott wohlgefällig ist, was dem Herrn Freude bereitet. Ich denke, spätestens jetzt begreifen wir, es geht nicht darum zu fragen, was darf ich denn noch alles tun und wie weit darf ich gehen, ohne den Herrn zu verärgern, sondern es geht doch vielmehr darum, was ist wohlgefällig in den Augen Gottes, womit kann ich dem Herrn Freude bereiten. Unser größter Wunsch soll es also sein, dem Herrn durch unser Leben Freude zu machen. Und weil Gott perfekt ist, möchte der Herr auch, dass wir perfekt sind. Ja, Gott verlangt von uns tatsächlich etwas, was wir eigentlich gar nicht erreichen können. Ist das ein Widerspruch? Nein, das ist Heiligung. Es geht nämlich nicht darum, vollkommen zu sein, sondern es geht darum, immer vollkommener zu werden. Im Himmel sind wir dann einmal vollkommen. Hier auf der Erde geht es um den Prozess der Heiligung, um ein Hinwachsen zum Herrn Jesus. Und genau dazu dienen diese drei Abschnitte in unserem heutigen Text. Erstens, pass dich nicht der Welt an, sonst wirst du zum Feind Gottes. Zweitens, lass dein Leben von Gott und seinem Wort verändern. Und drittens, lebe dann den Willen Gottes, den du immer mehr erkennst. Ja, liebe Geschwister, dieser dritte Punkt, lebe den Willen Gottes, das ist der Punkt, der mir persönlich am meisten Schwierigkeiten macht, der mich traurig macht. Ich frage mich immer wieder, warum gelingt es mir nicht, so ein vorbildliches Leben zu führen, wie so mancher hier in unserer Gemeinde. Ich frage mich, warum versage ich eigentlich immer wieder? Ich nehme mir doch immer wieder vor, alles richtig zu machen, aber es will mir nicht gelingen. Ich bin ein Versager und das macht mich oft sehr, sehr traurig. Und da meinte ich doch, bestimmte Dinge schon überwunden zu haben mit der Hilfe Gottes, aber dann falle ich immer wieder genau in derselben Sache. Vielleicht kennst du diese Traurigkeit ja auch. Und da möchte ich jetzt noch mit einer richtigen Ermutigung enden. Wenn Gott uns in Gnade annimmt, dann weiß er doch auch, dass so manches in unserem Leben geordnet werden muss. Und weil Gott das weiß, verpflichtet er sich dazu, dich Stück für Stück zu verändern. Er möchte nicht nur, dass wir ihm gehören, sondern er möchte auch, dass wir ihm ähnlicher werden. Und bitte denk daran, wenn du einmal niedergeschlagen bist über die Schwäche in deinem Leben. Denk daran, Gott ist treu. Und seine Treue zu dir, die zeigt sich nicht nur durch die Sündenvergebung, da natürlich auch. Aber seine Treue zu dir zeigt sich gerade darin, dass er dich trotz all deiner Schwächen nicht fallen lässt. Dass er bei dir bleibt und ständig darum bemüht ist, dich zu verändern. Denk daran, Gott liebt dich. Denk daran, Hingabe ist kein Verlust, sondern Hingabe ist großer Gewinn. Und mach dir bewusst, Heiligung beginnt mit deinen Gedanken. Nimm einfach Gottes Wort und sinn darüber nach, Tag und Nacht, und vertraue darauf, dass Gott dich auch in der Not nicht im Stich lassen wird. Schließlich hat er das gute Werk in dir begonnen und er wird es auch vollenden. Der allmächtige Gott ist immer und überall an deiner Seite und er möchte dir helfen. Lass es doch einfach zu. Amen. Geliebter Jesus, wir wollen unsere Herzen nun weit öffnen und jeden Tag von dir neu füllen lassen. Wir wollen unser ganzes Denken jeden Tag neu auf dich ausrichten und uns von dir korrigieren und uns auch verändern lassen. Und mit deiner Hilfe wollen wir alle zu einem starken Baum werden, der seine Frucht bringt und der dir, Herr, jeden Tag Freude und Ehre macht. Amen.